meine Windung her, ja, seit über 300 Jahren. Wir kennen keine her, ja, und wären wir auf den Kopf. Bei uns ist keiner der Letzte, bei uns gibt keiner der Erste. Ob der Schönste oder der Fetzte.
Ja, ich befinde mich heute über den Wolken, kann man so sagen. Ich habe es zum zweiten Mal für dieses Jahr erlebt, dass ich mich aus dem Talkessel rausgemacht habe und Richtung des früheren Schlosses Monrepos, das es ja so nicht mehr gibt, es gibt da nur noch Nebengebäude, und bis oberhalb von Segendorf bis zum Parkwald stand der Nebel beim vorigen Mal und heute auch wieder. Und dann sind es nur noch ein paar hundert Meter hier bis zum Museum Monrepos. Und zum zweiten Mal war es so, dass auf diesen 500 Metern, sage ich jetzt mal so, der Nebel immer lichter wurde, die Sonne immer stärker durchkam. Und jetzt könnten wir hier oben fast auf der Terrasse sitzen, obwohl der Februar gerade erst mal angefangen hat. Ich bin im Museum Monrepos und bei mir ist Frank Moseler, der für diese Ausstellung und für das ganze Haus zuständig ist und der es leitet, oder?
So in der Art, ja. Also erstmal hallo, mein Name ist Frank Moseler. Freue mich sehr, dass ich heute hier am Podcast teilnehmen kann. Ich leite das Museum in Monrepos. Mhm. Also wir sind ja das Monrepos Archäologische Forschungszentrum und Museum für menschliche Verhaltensevolution und haben eben eine Forschungsabteilung und das Museum, und ich leite das Museum hier im Haus.
Okay, und die Forschungsabteilung, das wäre dann nochmal jemand anders.
Ist Professor Dr. Sabine Kautzinski-Windhäuser, sie ist die Leiterin des Gesamthauses Monrepos.
Ah, okay. Schon was gelernt. Man arbeitet da aber sicherlich auch zusammen, und ich gehe mal davon aus, dass Forschung für dich durchaus auch im weitesten Sinne ein Thema ist, oder?
Mit Forschung hat's alles angefangen in meinem Leben. Also ich bin von Haus aus auch Archäologe, und es war von vornherein unser Ziel, dass hier alles Hand in Hand läuft. Also dass wir sowohl Forschung als auch museale Arbeit wirklich miteinander verknüpfen, dass die Forschungsinhalte sich auch in der Ausstellung widerspiegeln, dass wir über unsere Besucherinnen und Besucher Fragestellungen entwickeln, die wir zurück in die Forschung spielen und daraus neue Formate entwickeln, Hand in Hand. Also ja, das war ganz wichtig, dass wir eine Einheit hier im Haus sind.
Ja, lass uns vielleicht vorne anfangen. Du hast selbst schon geschildert, dass du aus Trier den Weg hierher gefunden hast, und ich selbst erinnere mich tatsächlich auch, dass einer meiner ersten Berufswünsche, wobei das bei Kindern ja häufig ist, sehr viele gibt, es gab so, das muss in den 70er Jahren gewesen sein, irgendwann mal eine Fernsehserie, wo Leute in irgendwelchen Wildnissen rumgelaufen sind, da Sachen ausgegraben haben und dann wie Kommissare daraus irgendwelche Schlüsse, und ich konnte das Wort da noch nicht aussprechen, da war ich zu klein für, aber irgendwie so ein Archäologe oder wie das hieß, wollte ich da auch gerne werden, fand ich faszinierend. Ging's dir ähnlich? War das schon sehr früh in dir angelegt oder ist das erst später in die Richtung gelaufen?
Nee, also das ist tatsächlich ganz früh in mir angelegt. Also ich glaube, alle Leute, die aus Trier und Umgebung kommen, die wissen, man kommt eigentlich kaum um die Archäologie der Römerzeit drumherum.
Ja.
Hat mich schon als Kind fasziniert. Meine Eltern haben mich schon von klein auf zu allen möglichen Burgen der Umgebung im Urlaub auch mitgenommen. Mein Opa war sehr interessiert in Archäologie. Also ich komme aus so einem klassischen Mehrgenerationenhaushalt. Mein Opa hat mit bei uns im Haus gelebt und hatte viele Bücher, die ich mir als Kind schon lange, bevor ich lesen konnte, angeschaut habe. Und also die Archäologie ist mir quasi in die Wiege gelegt und kann mich auch nicht erinnern, dass ich jemals einen anderen Berufswunsch gehabt hätte.
Ah ja. Und also das heißt, dass du dich dann tatsächlich auch schon in der Kindheit so ein bisschen seriös in die Richtung bewegt hast, oder war das da noch sehr, sehr spielerisch?
Am Anfang ganz spielerisch. Also das war so gepaart mit so einer Faszination für besondere Steine. Also ich habe als Kind schon alles mitgenommen, was in irgendeiner Form auffällig war, gesammelt. Natürlich über Fossilien und Edelsteine, was man eben so kennt, aber auch wenn ich irgendwelche spannenden Objekte so, ich komme vom Dorf, da ist noch sehr viel Landwirtschaft, und wenn wir da so über die Feldwege gelaufen sind, dann lag da mal irgendwo ein verrosteter Nagel oder ein altes Hufeisen rum. Also das waren dann schon immer Dinge, die mich irgendwie fasziniert haben. Aber so richtig seriös wurde das dann eigentlich erst tatsächlich mit dem Studium.
Mhm. Aber das war von vornherein klar. Also so die Schule zuvor war Durchgangsort und das Studium war dann schon das Ziel, in die Richtung zu gehen. Das hat dann wo stattgefunden?
Genau, also Schule war eher so mein Mittel zum Zweck, ja. Muss man rückblickend auch so sagen. Mein Studium war in Mainz an der Johannes-Gutenberg-Universität. Also da habe ich im Hauptfach Vor- und Frühgeschichte studiert, Nebenfächer Anthropologie und klassische Archäologie.
Mhm. Und na gut, war dann auch nicht der allerweiteste Weg. Ist es nicht so ein Forschungsbereich, wo es im Grunde auch gut täte, mal größere Distanzen zurückzulegen?
Das sagt man so, ne? Also wenn man so sein ganzes Studium an einer Universität verbringt, dann sagt man so im Jargon, ja, dann hat es irgendwann so einen gewissen Stallgeruch.
Mhm. Ne?
Aber das, was ich an einer Universität studiert habe, habe ich eben durch verschiedene Ausgrabungspraktika weggemacht. Also war in Frankreich zum Beispiel längere Zeit auf Ausgrabungen unterwegs und bin dadurch dann eben auch europaweit in Kontakt mit Kolleginnen und Kollegen gekommen.
Ja, Thema Ausgrabungen, das ist ja tatsächlich so das, was man als Außenstehender häufig mitbekommt, was man wahrnimmt, so dass das doch eine der Kernaufgaben der Archäologie ist. So im Mittelpunkt steht's wahrscheinlich dann unterm Strich gar nicht, aber natürlich, man sucht nach Dingen aus der Vergangenheit und die liegen halt häufig unter der Erde begraben. Die erste Frage, die ich mir da stelle, das ist ja aufwendig, das ist zeitintensiv und dementsprechend auch kostenintensiv. Wie ist denn da so der aktuelle Stand der Dinge? Wie gut ausgestattet ist die Forschung denn diesbezüglich? Schafft man es tatsächlich, überall da zu graben, auch mit der nötigen Sorgfalt, wo man das gerne tun möchte? Oder sind die Mittel da doch viel zu beschränkt?
Es gibt die Mittel. Aber es wird natürlich immer schwerer, an diese Mittel auch ranzukommen.
Mhm.
Und also wir haben hier in Morepo sehr viele Grabungsprojekte weltweit, internationale Grabungsprojekte und müssen dementsprechend natürlich auch so diese großen Stiftungen entweder angehen oder dort schauen, wo es Geld gibt. Also europaweit kann man Anträge stellen, um Drittmittelfinanzierungen, Grabungsfinanzierungen, Projektfinanzierungen zu bekommen. In Deutschland selbst ist es inzwischen wirklich sehr schwierig geworden, Geld für Grabungsprojekte bewilligt zu bekommen in unserem Bereich. Aber im Grunde gelingt es uns immer wieder, aus verschiedenen Töpfen dann auch große Projekte dann angehen zu können.
Ja. Gibt es da irgendwas Aktuelles, was du in den Raum stellen könntest, wo du sagen könntest, das ist vor kurzem passiert und da gab es tatsächlich entsprechende Mittel und es ist vielleicht sogar auch noch was halbwegs Spektakuläres gefunden worden?
Also aktuell haben wir ein Ausgrabungsprojekt beziehungsweise eher ein wissenschaftliches Projekt. Da geht es speziell um die Auswertung von bestimmten Funden, also in dem Fall in erster Linie Tierknochen. Das ist an zwei Fundstellen in Äthiopien. Also es ist ein laufendes Projekt, da kann ich jetzt noch nicht so viel zu sagen. Aber das ist natürlich ganz spannend, weil wir da in einer Zeit sind, wo wir wirklich so in der ganz frühen Menschheitsgeschichte unterwegs sind. Und in den vergangenen Jahren hatten wir zum Beispiel ein sehr spannendes Projekt in Neumark Nord in Sachsen-Anhalt, das wir über mehrere Jahre betreut haben. Und da kamen dann tatsächlich sehr spektakuläre Ergebnisse raus über die Jagd von Waldelefanten durch Neandertaler bereits. Also wirklich riesige, sehr massige Tiere von bis zu 4,50 Meter Schulternhöhe. Und da hat sich eben gezeigt, dass Neandertaler schon vor 125.000 Jahren dort regelhaft diese riesigen Tiere gejagt haben, Landschaft gestaltet haben und in einer Zeit schon ja sich an bestimmten Orten längere Zeit aufgehalten haben, wo wir bislang immer dachten, dass Neandertaler höchst mobil waren, immer nur kurze Zeit an bestimmten Plätzen. Also das waren Ergebnisse, die wirklich um die Welt gegangen sind. Also bis in die New York Times, also überall wurde von diesen Berichten, von diesen Ergebnissen aus Neumark Nord berichtet. Das war sehr spektakulär im Nachgang.
Ja. Für die Insider, das ist ja wahrscheinlich ein bisschen die Krux bei dieser Art Forschung, wobei man natürlich heutzutage sagen muss, da wo es wirklich um Forschung geht, das ist ja häufig doch schon relativ abgehoben oder für denjenigen, der nicht aus dem jeweiligen Fach kommt, oft gar nicht mehr nachzuvollziehen. Also ich denke, am deutlichsten ist es vielleicht im mathematischen Bereich so, wo ja mit dem, was man vielleicht im Abitur mal mitbekommen hat, man sicherlich sehr, sehr weit von dem entfernt ist, wo sich heute forschende Mathematiker mit beschäftigen, ist wahrscheinlich ein Problem, was ihr in diesem Bereich auch habt, dass das, was für den Eingeweihten völlig abgefahren erscheint oder Dinge auf den Kopf stellt, dem Laien dürfte die Spektakularität oft schwer zu vermitteln sein, oder?
Das ist tatsächlich nur auf den ersten Blick so. Mhm. Also wenn wir unsere Forschungsergebnisse schildern, dann ist es natürlich auf den ersten Blick erstmal sehr abstrakt. Mhm. Und da steht die Frage im Raum, ja, ist schön, aber was hat das Ganze denn mit mir zu tun? Und das ist eben unsere Aufgabe hier in Morepo, die wir uns selbst gesetzt haben oder unser Ziel, dass wir den Menschen zeigen möchten, dass unsere Forschung durchaus relevant für das Leben im Hier und Jetzt ist. Weil das, was wir erforschen, kann uns dabei helfen zu verstehen, wo wir herkommen, wer wir sind, wohin die Reise geht vielleicht sogar. Also unsere Forschung zeigt uns so die Wurzeln des Menschseins. Und das versuchen wir eben auch über unsere Ausstellung Menschliches Verstehen unter anderem dann ins Hier und Jetzt zu transportieren. Ja, dass alle Menschen, die herkommen, sehen können, ach ja, das, was dort passiert ist in der Alt- und Mittelsteinzeit, das ja betrifft mich auch im Heute, Hier und Jetzt. Das ist, sind die Wurzeln meines Verhaltens. Und dann hat man plötzlich einen ganz anderen Zugang zu unserer Forschung, wenn man das auf sich selbst beziehen kann. Und das ist eben unser Ziel, was, dass wir zeigen wollen, wo das Potenzial unserer Forschung auch wirklich steckt.
Ja, und ich gebe zu, mein letzter ausführlicher Besuch hier, wir haben es eben so ein bisschen eruiert, der ist schon über 15 Jahre her. Ich habe jetzt in Vorbereitung dieses Gesprächs nochmal wirklich im Schweinsgalopp die aktuelle Ausstellung angeschaut. Und ich muss sagen, selbst das, was ich von damals in Erinnerung habe, das war schon deutlich anders als so die historischen Museen, in denen ja ein paar Vitrinen rumstanden, die mit Fachbegriffen gespickt Beschreibungen dabei hatten, die für den Laien ja einfach sehr distanziert waren. Das war schon vor 15 Jahren ganz anders. Und was mir jetzt vorhin wirklich, ich bin eine Viertelstunde hier nur durchgerannt und hatte gar nicht Gelegenheit, die Sachen im Detail anzuschauen. Aber da habe ich halt gleich festgestellt, da werden permanent Bezüge hergestellt und es wird halt überall übertragen auf das, was hat es mit mir zu tun, wie kann ich mich selbst oder wie können wir unsere Gesellschaft in dem wiederfinden, was da erforscht wurde. Und das ist mein Eindruck, das ist sehr gut gelungen. Also es nimmt einen mit und ich habe das Gefühl, ich kann jetzt nur aus meiner Perspektive sprechen, dass es auch gelungen ist jetzt für Menschen unterschiedlichster Altersklassen.
Das stimmt. Also wir fangen an mit Vorschulkindern, sind jetzt gerade dabei, ein ganz spezielles Vermittlungsformat für Vorschulkinder zu entwickeln. Da sind wir fast fertig. Das wird in diesem Jahr noch an die Öffentlichkeit gehen. Dann Grundschule ist natürlich stark vertreten. Also generell Schulen. Mhm. Also Grundschulen sind sehr häufig da, dann die weiterführenden Schulen. Also wir arbeiten mit Kindern, mit Jugendlichen bis ins Erwachsenealter. Und es ist eigentlich für alle was dabei. Und wir haben verschiedene Themenführungen, wir haben verschiedene Workshops, mit denen wir eben auch die verschiedenen Altersklassen dann dort abholen können, wo sie gerade sind und auch Bezug auf das nehmen können, was gerade in ihrem Leben aktuell ist. Und die Ausstellungsthemen bieten eigentlich ganz viele Ansatzpunkte. Also es geht um Dinge, die uns alle in irgendeiner Form betreffen. Es geht über Kommunikation, Weitergabe von Wissen. Es geht um Empathie und Fürsorge, Mitgefühl. Es geht um die Bedeutung von gesellschaftlichen Regelwerken, um Gewalt, Aggression, Machtmissbrauch. Also alles Themen, die uns auch aktuell in unserer Lebenswelt beschäftigen.
Verstehe ich jetzt nicht so ganz, worauf du gerade abhebst. Also ich erkläre es dazu, dieser Podcast wird ja länger zu hören sein, aber wir befinden uns eben hier für die Aufnahme im Anfang Februar 2025 und Tja, wenn es dann soweit ist, dass man dies hier aus historisch betrachten kann, ja, dann schaut mal in die Geschichtsbücher. Es ist gerade eine ziemlich bewegte Zeit und all die Stichworte, die du gerade genannt hast, ja, die tauchen an unterschiedlichsten Stellen in der internationalen und nationalen Politik und Gepflogenheiten doch massiv auf und beschäftigen uns. Lass uns noch mal einen Schritt zurückgehen. Ich denke, wir werden da immer mal wieder so ein bisschen pendeln. Also du bist zum Studium dann nach Mainz. Gab es da irgendwelche Schwerpunkte im Studium, irgendwelche Themen? Wie muss man sich so ein Archäologiestudium vorstellen? Weil es geht ja tatsächlich über Jahrhunderttausende, beziehungsweise je nachdem, wie weit man es fasst, ja sogar über Jahrmillionen hinweg. Muss man sich da spezialisieren oder wird man da tatsächlich durch sämtliche Bereiche durchgeführt oder gab es irgendwas, wo du dich speziell drauf einlassen wolltest?
Also ich komme ja noch aus einer Zeit, in der es noch das Magisterstudium gab. Mhm. Heute ist das ja Bachelor-Master,
ja.
Ist ja eine ganz andere Form des Studiums. Und zu meiner Zeit sollte man sich dann schon irgendwann spezialisieren. Und ich habe das ja eben schon mal gesagt, ich komme ja ursprünglich aus Trier, habe dementsprechend auch den Schwerpunkt provinzialrömische Archäologie zum Beginn des Studiums gewählt. Habe dann aber relativ schnell gemerkt, also dass wir ein sehr, sehr kleines Fach sind, dass sehr wenig Stellen im Anschluss an das Studium auch nur zu besetzen sind und alle Leute irgendwie das Gleiche machen. Also alle machen irgendwas mit Römern und Kelten und habe dann für mich entschieden, dass ich irgendwie einen anderen Weg gehen muss. Und dann hat mir der Zufall in die Karten gespielt, dass eine neue Professur an unserem Institut besetzt wurde für Altsteinzeit. Ja, verknüpft eben mit diesem Standort Morepot. Und da habe ich meine Chance ganz schnell genutzt und bin nochmal umgeschwenkt und habe mich dann mit der Altsteinzeit beschäftigt, weil meine Faszination ja schon auch eher so den Steingeräten galt, auch vorher schon. Und das war natürlich meine Chance, dann so die provinzialrömische Archäologie zu verlassen und mich dann als Einziger zu der Zeit in meinem Studiengang dann auf die Altsteinzeit zu konzentrieren. Und letztendlich, muss ich sagen, hat sich das dann doch ausgezahlt.
Also hast auf diese Art und Weise dann einen Platz an der Sonne bekommen.
Im wahrsten Sinne des Wortes, ja.
Darauf nochmal einzugehen, womit du wahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt nicht unbedingt rechnen konntest. Aber das weiß man ja halt vorher selten, wo die Reise hingeht, wenn man so eine Entscheidung trifft. Und die unabhängig davon, dass das hier ein toller Arbeitsplatz ist, bereust du es aber auch sonst nicht. Also so, du hast jetzt nicht das Gefühl, ach, wäre ich mal bei den Römern geblieben, das ist irgendwie spannender, da kann man ja auch mal was lesen. Und da ist ja wahrscheinlich die Forschungslage eine andere, da ist ja viel mehr rauszufinden. Ich habe nur am Rande mitbekommen, auf welche Art und Weise ihr Dinge tatsächlich erfahrt. Aber es ist ja immer wieder faszinierend, wenn man die Schilderungen anschaut, wo ja zum Teil Dinge so dargestellt werden, als wäre da jemand dabei gewesen. So, also wenn diese Horde dann da losgezogen ist und dann haben die sich irgendwie sortiert und die Mammuts da durch die Gegend getrieben, und aber es war ja keine Filmcrew dabei, die das dokumentieren konnte. Kannst du das mal ein bisschen erläutern, diese Details? Wie stellt ihr Forscher die denn zusammen? Also wie schafft ihr das, aus der doch sehr schwachen Faktenlage, die solche detaillierten Bilder zusammenzubauen?
Also du sprichst da natürlich den neuralgischen Punkt gleich an. Also wir bewegen uns ja hier in einer Zeit, in einer sehr langen Zeit, also insgesamt 90% der gesamten Menschheitsgeschichte oder über 90% spielen sich ja in der Altsteinzeit ab. Das ist ja kein Teil, den man leicht unterschlagen kann, aber eben auch genau der Teil der menschlichen Geschichte, in dem wir überhaupt keine schriftlichen Zeugnisse haben.
Ja. Ja,
das erschwert die Forschung natürlich ungemein. Und du hast auch vollkommen recht, in der ganz frühen Phase der Altsteinzeit sind eigentlich die einzigen Quellen, die wir haben, Knochen und Steingeräte. Und wir müssen natürlich auf die Details achten, die Details untersuchen, um möglichst gute Aussagen treffen zu können. Und das menschliche Verhalten interessiert uns natürlich im Gesamtkontext. Wir wollen ja verstehen, warum sich bestimmte Verhaltensweisen in bestimmten Phasen der Menschheit an bestimmten Orten entwickelt haben und müssen da natürlich auch die Rahmenbedingungen kennen. Das heißt also, Klimaforschung ist auch ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil unserer Forschung, um schon mal diesen Rahmen zu haben, um zu sehen, also wie war die Landschaft, wie war die Vegetation, war es warm oder kalt. Das sind schon mal so diese Grundlagen, die wir versuchen müssen herauszukriegen. Und da zapfen wir natürlich auch sekundäre Quellen an und arbeiten dann eben auch interdisziplinär mit Klimaforscherinnen und Forschern, beispielsweise in den Archiven der grönländischen Eisbohrkerne. Das sind ja über Hunderttausende von Jahren, sind ja die Klimadaten quasi gespeichert, die wir dann herauslesen können. Aber wenn wir uns jetzt mit den Objekten selbst beschäftigen, müssen wir wirklich auch auf die kleinsten Spuren achten. Und dazu haben wir ja hier dieses großartige Tracer, Labor für Gebrauchsspurenforschung. Da stehen uns eine Vielzahl von verschiedenen Mikroskopen bis hin zum Rasterelektronenmikroskop zur Verfügung, um wirklich auch kleinste Spuren zu untersuchen. Und zum Beispiel, wenn wir uns jetzt mal die Tierknochen anschauen, dann ist es in erster Linie geht es erstmal darum, die Tierart zu bestimmen. Da haben wir hier auch das Labor für Zooarchäologie im Haus mit verschiedenen Expertinnen und Experten, die sich damit sehr gut auskennen. Und dann geht's einen Schritt weiter. Dann schauen wir uns an, wie sehen die Knochen denn aus? Gibt's da irgendwelche Oberflächenveränderungen? Gibt's da Schnittspuren von Steinwerkzeugen? Sieht man, ob die Knochen aufgeschlagen wurden gezielt? Ja, experimentelle Studien sind ganz, ganz wichtig, dass wir das Ganze auch einmal nachmachen und dann unsere experimentell erzeugten Stücke dann unter dem Mikroskop anschauen, wie so eine Vergleichsdatenbank, und dann schauen wir uns die Originale an und sehen eben, ob es da Parallelen gibt. Und da sehen wir zum Beispiel, wenn wir Schnittspuren sehen, wissen wir schon mal, okay, die haben diese Tiere auch gejagt offenbar und gegessen, wenn sie nicht gerade am Aas rumgeschnippelt haben. Und dann können wir natürlich eins und eins zusammenzählen. Dann sehen wir, vor ungefähr 2 Millionen Jahren fangen Menschen an zu jagen. Dann haben wir, die ältesten Jagdwaffen sind deutlich jünger, ungefähr 300.000 Jahre. Und so müssen wir uns dann eben Stück für Stück an den einzelnen Artefakten entlanghangeln und möglichst viele Spuren sichern. Also es ist zum Teil wirklich so eine richtige Detektivarbeit. Und dann kriegt man aber am Ende ein sehr, sehr gutes Bild. Und beispielsweise nehmen wir die Neandertaler, die ich eben schon mal erwähnt habe, in Neumark Nord. Da wissen wir, die haben Waldelefanten gejagt, ja, 4 Meter hoch, 14 Tonnen schwer. Das ist ganz klar, das macht niemand alleine. Ja, da gehört Teamarbeit, da braucht man Absprachen, da braucht man Planung, das ist Kooperation. Und da können wir uns natürlich dann mit den Anfängen kooperativen Verhaltens wieder beschäftigen. Und also das ist ein langer Weg, den wir da beschreiten, aber wenn wir wirklich auf die Details achten, können wir sehr, sehr detaillierte Aussagen zur Evolution des menschlichen Verhaltens treffen, anhand von Objekten, denen man das auf den ersten Blick gar nicht so zutrauen würde.
Ja. Kommt ja noch hinzu, also du hast jetzt verschiedene Dinge angesprochen, die jetzt direkte Spuren hinterlassen, also eben das Steinwerkzeug, mit dem an einem Knochen rumgepult wird, ja, okay, hinterlässt Spuren. Aber das, was du gerade angesprochen hast, die Kooperation, die erfordert ja auch Kommunikation. Und ja, die Art der Kommunikation hinterlässt ja zunächst mal keine Spuren. Also wann da tatsächlich eine rudimentäre Form von Sprache stattgefunden hat oder wie man es schwer vorzustellen ohne Sprache geschafft haben könnte, zu sagen, so passt auf, ihr drei stellt euch da links auf den Hügel und ihr vier geht darüber und wenn der da hinten pfeift, dann machst du schon mal deinen Speer bereit oder so. Ja, das hinterlässt ja keine Spuren, das findet ihr nicht raus. Gibt's denn da trotzdem irgendwie Zugänge, wie man zumindest auch im Ansatz, also so dieses, dass es völlig klar ist, dass wenn es nicht irgendwelche Neandertaler gegeben hat, dass man diese Art Tiere nicht alleine zur Strecke gebracht hat, das ist völlig klar, aber wie man es hinkriegt, man kann es ja auch noch nicht mal experimentell jetzt heute machen, weil Mammuts gibt's halt keine mehr und man würde wahrscheinlich auch wenig Leute finden, die sagen, ja, an so einem Experiment mache ich mal mit. Gibt's da sonst noch irgendwelche Hilfsmittel, mit denen man so auch nur eine Vorstellung bekommt, wie könnten die vorgegangen sein?
Also das Thema Sprache vielleicht so als ersten Teil mal. Das ist natürlich das Thema, was die Leute immer brennend interessiert. Ja, konnten die sprechen? Wie hat sich das angehört? da müssen wir uns natürlich auch entlang hangeln. Zum einen über Inhalte. Also wenn wir zum Beispiel sehen anhand von verschiedenen Fundobjekten, dass sich Menschen so seit 45.000 Jahren vielleicht in Europa auch mit einer Welt jenseits der Sinneswahrnehmung beschäftigen. Da können wir natürlich davon ausgehen. Also sobald wir im Geist diese Welt verlassen, um das noch irgendjemandem vermitteln zu können, braucht man Sprache. Also irgendwann werden die Inhalte so komplex, da geht's nicht mehr ohne Sprache. Ja. Und dann müssen wir uns in der Zeit zurückarbeiten. Also ich habe witzigerweise gerade eine neue Führung dazu fertiggestellt, wo wir uns eben mit den Ursprüngen von Sprache und Kommunikation beschäftigen. Und bei Neandertalern beispielsweise kann man sehr viel über die Anatomie herausfinden. Also es gibt zum Beispiel Neandertaler-Skelett aus dem heutigen Irak. Da ist das Zungenbein, also so ein kleiner Knochen im Kehlbereich erhalten geblieben, der für die Lautformung zuständig ist. Also der sieht aus wie beim modernen Menschen, wie beim Homo sapiens. Dann kann man sich über die Genetik da herantasten. Da gibt's bestimmte Genvarianten, die zum Beispiel nur Menschen und Neandertaler miteinander teilen. Also Mutationen in diesen Genvarianten, die auch für die Sprachentwicklung zuständig sind. Und da muss man sich eben dann auch wieder so an diesen verschiedenen Sprossen entlanghangeln, um Rückschlüsse ziehen zu können. Aber wenn wir uns jetzt mal mit der Jagd auseinandersetzen, da ist es natürlich ganz vorteilhaft, dass man in irgendeiner Form kommunizieren kann. Ja. Und also wir gehen hier im Haus, das nehme ich mal vorweg, davon aus, dass Neandertaler sprechen konnten. Mhm. Ja, wie die Sprache geklungen hat, ja, ob es die schon irgendwie zwischen Vergangenheit, Zukunft etc. unterscheiden können, das wissen wir natürlich nicht. Aber es hat ausgereicht, um solche Jagdausflüge zu planen. Und um zu wissen, wie die Menschen gejagt haben, müssen wir uns unter anderem eben auch die tierischen Überreste anschauen. Da gibt's einen Fundplatz in Niedersachsen, Salzgitter-Lebenstedt beispielsweise. Da wurde eine Gruppe von 86 Rentieren von Neandertalern auf einen Schlag zur Strecke gebracht. Und da weiß man natürlich, okay, das müssen ein paar Leute gewesen sein. Also das macht man nicht zu dritt. Das ist ganz klar. Und sobald da mehr Leute zusammenkommen, kann man natürlich anfangen, das Ganze zu interpretieren. Also es muss natürlich in irgendeiner Form möglich gewesen sein, das Ganze zu organisieren, zu strukturieren, irgendwie auch das Ganze eben zu planen. Mhm. Und da wissen wir also, dass Neandertaler eigentlich in allen Situationen im Team gejagt haben. Also Kooperation findet sich eigentlich an allen Fundstellen wieder, die mit Neandertaler Jagdplätzen zu tun haben. Also die jagen keine Tiere, die man auch irgendwie alleine zur Strecke bringt. Das hat immer eine gewisse Strategie. Da werden einzelne Tiere isoliert. Da werden ganze Herden von Tieren zur Strecke gebracht. Balver Höhle beispielsweise ist ein Fundplatz. Da sehen wir, dass Neandertaler gezielt im Winter dort reingegangen sind, um Höhlenbären im Winterschlaf zu erlegen. Also sie wussten schon genau, was sie tun. Und über die Tierknochen können wir dann eben auch die Jagdstrategien rekonstruieren und wissen, dass also kooperative Jagd, das ist ganz, ganz kennzeichnend für Neandertaler.
Sehr, sehr faszinierend. Und einige dieser Dinge sind ja auch hier in der Ausstellung dann zu sehen und da wird es einem dann näher gebracht, woraus sich dann gewisse Schlüsse ziehen lassen. Die Exponate, die man hier so sieht, sind das wirklich Originale oder sind das Reproduktionen?
Teils, teils. Wir haben natürlich eine ganze Reihe von Originalen hier, gerade von unseren wichtigsten Fundplätzen hier im Mittelrhein, also Gönnersdorf, Andernach-Martinsberg, Miesenheim, Mülheim-Kärlich. Das sind einige der bedeutendsten Fundstellen, auch mit überregionalem, internationalem Ruf. Da haben wir natürlich einige Originale, weil wir an den Stellen selbst ausgegraben haben. Also wenn ich wir sage, dann meine ich natürlich meine ganzen Vorgängerinnen und Vorgänger. Ich war zum Teil noch nicht anwesend, als dort gegraben wurde. Aber wir arbeiten auch sehr viel mit Kopien, weil wir wollen ja die Menschheitsentwicklung, die Verhaltensentwicklung im Ganzen darstellen. Und es gibt nun mal viele Funde, die sind einzigartig und sind dementsprechend eben auch in den Museen oder in den Magazinen, wo sie hingehören. Und da haben wir aber das große Glück, dass wir eben mit Kopien arbeiten können. Und wir gehören ja zum Leibniz-Zentrum für Archäologie in Mainz und die haben eine sehr, sehr renommierte Restaurierungswerkstatt und können dort auch wirklich sehr gute Kopien, Abgüsse herstellen von den Originalen, so dass wir eben das, was wir nicht im Original haben, dann wirklich in hoch karätigen Abgüssen dann darstellen können, um eben die Menschheitsentwicklung im Gesamten auch mit den wichtigsten Stationen auch darstellen zu können.
Das hast du es gerade angesprochen, dass es diesen Standort hier gibt, das ist ja nicht komplett von ungefähr. Ich gehe mal stark davon aus, dass das auch damit zusammenhängt, dass hier in der Region, beziehungsweise ja selbst in unmittelbarer Nähe, tatsächlich doch sehr besondere Ausgrabungen auch stattgefunden haben. Das sehe ich richtig so. Also dass es Monrepos, also das Museum Monrepos ohne die Ausgrabung in Gönnersdorf wahrscheinlich so nicht geben würde, oder?
Das ist vollkommen richtig. Ja. Also die Neuwieder an sich, die wissen natürlich um die Geschichte. Also ich glaube, alle Alteingesessenen kennen Gönnersdorf, im heutigen Stadtteil Neuwied-Feldkirchen gelegen. Und damit ging das in den 60er Jahren eigentlich richtig los. Mhm. So dieser Boom in der Altsteinzeitforschung hier. Und da wurde dann schnell entschieden, dass man hier wirklich einzigartige Möglichkeiten hat, die Altsteinzeit in Deutschland zu erforschen und dass hier auch ein Forschungsstandort hin muss.
Ja. Wie sieht es mit diesen Fundstätten aus? Sind die jetzt austherapiert? Also gibt's da nichts mehr, wo es sich lohnen würde, noch weiter zu suchen? Oder gäbe es durchaus Aussichten, auch hier in der Region nochmal Dinge zu finden und vielleicht auch spektakuläre Dinge zu finden?
Ich habe ja gerade eben schon über Miesenheim gesprochen, also Miesenheim, Mülheim-Kärlich, von uns aus gesehen auf der anderen Rheinseite, sind deshalb so bedeutend, weil es sind sehr alte Fundstellen, also die so von dieser frühesten Besiedlung durch Menschen hier in Mitteleuropa zeugen. Also wir sind da so im Alter so um die 500.000 Jahre sogar unterwegs. Und für Miesenheim gibt's Ideen, da nochmal ein paar Flächen zu öffnen. Auch vielversprechende Flächen, also Voruntersuchungen haben ergeben, dass da durchaus noch was zu finden sein könnte. Und da gibt's die Idee, da nochmal eine Neugrabung zu starten.
Ja. Und du hast es gerade schon angedeutet, also dieses, ja, ich meine, der Laie läuft durch die Gegend und sieht, da sind ein paar Hügel, da ist dies, da ist das. Und man könnte wahrscheinlich hunderte von Hügeln komplett auf den Kopf stellen, ohne je irgendwas zu finden. Das wäre gerade bei der Knappheit von Forschungsgeldern natürlich sehr ineffizient. Wie kommt der Profi denn irgendwie auf die Idee? Also es spielen sicherlich häufig Zufälle mit rein, dass irgendwo ein Haus gebaut, was auch immer, und dann stellt man plötzlich fest, hier ist ja was Komisches. Dann hört man erstmal auf und holt hoffentlich einen Forscher dazu. Aber darüber hinaus, du sagtest es, da werden dann Proben gemacht oder also wie geht man da vor? Also wie kommt man auf die Idee, Mensch, hier in Miesenheim, da könnte noch was sein, lass uns hier und da mal nachschauen.
Also du hast es eigentlich schon auf den Punkt gebracht. Die ganzen Entdeckungen hier im Mittelrheintal sind eigentlich eher auf Zufälle zurückzuführen. Ja, also durch Tonabbau, durch Kiesabbau. Bei Baumaßnahmen für Wohnhäuser wurde beispielsweise Gönnersdorf entdeckt, Mülheim-Kärlich, Tongrube, Miesenheim wurde auch, ich glaube, Kies abgebaut. Und auf Miesenheim kommen wir natürlich, weil dort bekannt ist, dass es dort was zu finden gibt. Mhm. Also es ist ganz, ganz schwierig, gezielt auf die Suche zu gehen nach einem altsteinzeitlichen Fundplatz. Also man kann natürlich mal hoffen, dass irgendwo was hochgepflügt wird auf einem Acker. Aber dann fehlt natürlich auch jeglicher Fundzusammenhang. Also dann fehlt der Gesamtkontext. Und das ist unheimlich schwer, Fundstellen zu finden. Also die besten Möglichkeiten bietet entweder, dass man sich an bekannten Fundstellen nochmal mit neuen Methoden, dass man sich da nochmal rantraut, um neue Erkenntnisse zu gewinnen, um vielleicht auch neue Dinge zu entdecken. Aber gezielt einen Fundplatz zu suchen, das ist eigentlich fast unmöglich.
Mhm. Also das heißt, Augen und Ohren offen halten und darauf hoffen, dass diejenigen, die etwas entdecken, zunächst mal sensibel genug sind, um überhaupt wahrzunehmen, dass da jetzt irgendein Stein, ein Knochenartefakt, was auch immer, jetzt nicht von vor paar Jahren ist, was der Hund da mal fallen gelassen hat, sondern dass es was Altes ist und dass sie dann auch noch verantwortungsbewusst sind, ja, diese Forschung in den Vordergrund zu stellen und nicht zu sagen, naja, da reden wir lieber nicht drüber, sonst wird mein Einfamilienhaus hier nie fertig.
Das wäre die Idealvorstellung, dass es so läuft, ja, dass alle Menschen, die was finden, Bescheid sagen.
Ja. Vielleicht, um nochmal ein bisschen regionalen Bezug herzustellen, an die Ausgrabungen wird sich sicherlich der ein oder andere noch erinnern. können, dennoch an die Zeit, als das stattgefunden hat, was da ausgegraben wird. Da werden selbst die ältesten Zuhörer nicht mehr dabei gewesen sein. Kannst du mal kurz für Gönnersdorf zusammenfassen, was dort gefunden wurde, in welcher Zeit sich dort was abgespielt hat und was da vielleicht das aus Sicht des Archäologen spektakulärste war, was man dort entdeckt hat?
Also Gönnersdorf ist wirklich der spektakulärste Fundplatz, den wir hier zu bieten haben. Der wurde bei Baumaßnahmen für ein Wohnhaus entdeckt. Ich glaube 1968 gingen die Grabungen los, dann in verschiedenen Grabungskampagnen bis 1976. Und insgesamt wurde der Fundplatz auf ungefähr 680 Quadratmetern erfasst. Mhm. Also zu beiden Seiten sieht man, es ist nicht vollständig ausgegraben, also zum Teil war es schon überbaut. Auf der anderen Seite könnte noch was zu entdecken sein. Von den Datierungen her ist so diese Hauptbesiedlung des Fundplatzes so um knapp 16.000, also 15.800 vor heute datiert. Das ist das sogenannte Magdalénien. Das ist ja die späte Phase der jüngeren Altsteinzeit. Also da müssen wir schon mit Fachbegriffen dann hantieren, um das ein bisschen grob klimatisch einzuordnen. Das ist so die Zeit, als so die letzte große Kaltzeit auf diesem Planeten langsam zu Ende ging. Die Gletscher gingen zurück.
Aber das muss ich jetzt nochmal, die späte Phase der jüngeren Altsteinzeit. Also
so würde man das in der Fachsprache titulieren, ja.
Ich versuche mir das einzuprägen.
Und ich versuche es im nächsten Satz zu vermeiden.
Na, aber es ist ja durchaus interessant. Und aber nochmal also von heute her 15.000 Jahre zurück oder von der Zeitenwende?
50? Wir sprechen von heute.
Mhm, also ihr datiert von der Gegenwart.
Also wer sich's merken möchte, kann sich so um 16.000 Jahre vor heute einprägen. Das ist eine Zeit, in der die Menschen noch vom Jagen und Sammeln gelebt haben. Wie gesagt, die letzte große Kaltzeit ging langsam zu Ende. Die Gletscher haben sich langsam wieder zurückgezogen. Und Menschen haben dann wieder so langsam angefangen, auch wieder unsere Regionen hier zu besiedeln, die ja Tausende vorher von Permafrost bedeckt waren. Und so vor 16.000 Jahren war das hier langsam wieder bewohnbar. Und Gönnersdorf ist deshalb so spektakulär, weil hier einfach so eine bombastische Funderhaltung war, muss man sagen. Zum einen, weil der Fundplatz relativ schnell eingebettet wurde in diesen kaltzeitlichen Flugsand, also das nennen wir Löss. Mhm. Also sobald die Menschen weg waren, ist der schön eingepackt worden. Dann kam ein paar tausend Jahre später noch der Laacher Seevulkan, hat dann nochmal alles abgeriegelt mit den Tuffschichten und wie gesagt sehr gute Erhaltungsbedingungen. Auch für die Knochen und Kleinstgegenstände, die normalerweise nicht erhalten sind. Aber ich glaube, die meisten Leute dürften Gönnersdorf aufgrund der gravierten Schieferplatten kennen. Mhm. Also das hunderte von gravierten Schieferplatten mit Tieren aus der letzten Kaltzeit. Das ist wie ein Tierlexikon der letzten Kaltzeit, kann man fast sagen. Also wirklich vom Frosch bis zum Mammut finden Sie alle möglichen Tierarten auf diesen Schieferplatten. Also ich glaube, insgesamt sind bis heute 34 Arten identifiziert worden. Auch Jahrzehnte nach der Entdeckung immer wieder einige Überraschungen. Wir haben jetzt vor ein paar Wochen einen Artikel publiziert, wo wir den ältesten bildlichen Nachweis von Fischfang eben auf diesen Schieferplatten rekonstruieren konnten. Also da waren so ein paar Fische in so Netzen eingefangen. Mhm. Also auch das ist eine Weltsensation. Das gibt's für die Zeit sonst nirgendwo. Auch da hat Gönnersdorf Neuwied wieder quasi forschungsgeschichtlich einen Vogel abgeschossen, kann man sagen. Und dann ganz bekannt natürlich auch die Frauendarstellungen. Die kleinen Frauenfiguren aus Gönnersdorf, entweder aus Mammutelfenbein geschnitzt oder auch auf den Schieferplatten, haben auch weltweit den Namen Frauenfigurtyp Gönnersdorf. Also egal, wo sie auf der Welt ein Forschungsbuch aufschlagen, Gönnersdorf ist wirklich in aller Munde.
Ja. Und jetzt sicherlich auch wieder Spekulation, aber wenn es dort eine Siedlung gegeben hat, wie wahrscheinlich ist es dann aus Perspektive des Archäologen, dass es in näherer Umgebung noch weitere gegeben haben könnte? Also ist das komplett Spekulation? Ist das von der Forschung her betrachtet eher wahrscheinlich, dass es, wenn es ein Dorf gab und ich meine, gerade wenn dann noch Fischfang da war und die Nähe zum großen Fluss, hat ja sicherlich auch eine Rolle dabei gespielt, dass man hier gesiedelt hat. Wie betrachtet man das aus Forschungsperspektive?
Ein weiterer Fundplatz ist ja durchaus bekannt. Das ist quasi in Sichtweite, auch auf der gegenüberliegenden Rheinseite Andernach-Martinsberg. Hat eigentlich sehr ähnliche Daten wie Gönnersdorf, auch so um 15.800, vielleicht ein bisschen jünger zum Teil. Da muss man natürlich, kann man sich die Frage stellen, waren da unterschiedliche Gruppen auf beiden Seiten des Rheins gleichzeitig? Ist das eine Ansammlung von Menschen, die ein Jahr auf der einen Rheinseite waren, dann das nächste Jahr auf der anderen Rheinseite? Also wir wissen von beiden Fundplätzen, dass hier Menschen aus ganz unterschiedlichen Regionen zusammenkamen. Die haben Steinmaterial, Rohmaterial für ihre Werkzeuge mitgebracht, das eben ortsfremd war. Beispielsweise so aus dem Ruhrgebiet, dann haben wir Mainzer Becken, dann westeuropäischen Feuerstein aus der Maasregion in den heutigen Niederlanden. Also wir müssen uns das so vorstellen, dass hier wirklich Gruppen aus ganz unterschiedlichen Regionen zusammenkamen, um hier schon zum Teil mehrere Monate am Stück zu leben. Und der Standort hat natürlich große Vorteile. Also Hauptjagdbeute war das Wildpferd. Im Vergleich zu Rentieren, die auch zu dieser Zeit hier gelebt haben, sind die Wildpferde eher standorttreu. Also denen muss man nicht so das ganze Jahr hinterherrennen. Die bleiben dann auch mal eine Weile an einem bestimmten Ort. Und deswegen ist es tatsächlich möglich, dass hier auch noch andere Siedlungsplätze aus der Zeit zu finden wären, weil der Mittelrhein eben ein sehr, sehr gutes Gebiet war, um auch wirklich mehrere Monate am Stück genügend Nahrung finden zu können.
Ja. Und ja, du sagtest es schon, wie das mit der Sprache war, lässt sich halt nicht nachvollziehen. Von daher weiß man eben nicht, ob dann die Gönnersdorfer, die Andernacher als die, ob das da noch nicht so eine Rolle gespielt hat zu dem Zeitpunkt. Vielleicht mal eine relativ dämliche Frage, aber es ist eine, die ich mir immer wieder stelle. Wenn man sich so die Lebensverhältnisse anschaut, klar, du hast drüber gesprochen, Temperaturschwankungen hat es natürlich gegeben, aber naja, wie gesagt, wir nehmen jetzt hier im Februar auf und wenn man eine Heizung hat und ein Auto und so weiter, ist es ja nicht weiter dramatisch, wenn es auch mal ein paar Minusgrade hat. Aber wenn man das alles nicht hätte und sich nur mit Fell und so bekleidet, würde ich sagen, na, also ist jetzt nicht die angenehmste Gegend, um den Winter zu verbringen. Und was ich immer faszinierend finde, ist, hier geht's ja noch, aber was hat denn die Leute in Gottes Namen dazu bewogen, bis zum Nordkap hoch zu marschieren, wenn sie doch auch wunderbar in Süditalien hätten bleiben können, wo es doch eigentlich angenehmer ist? Gibt's da irgendeine Art Forschung zu, wie das kommt? Weil ja, ich meine, ja, wo fährt man hin in Urlaub? Ja, doch ein paar Leute fahren auch zum Nordkap, aber die meisten legen sich ja doch lieber an den Strand.
Ja, das ist eine sehr gute Frage, die ich mir als Sonnenanbeter auch immer wieder stelle. Das ist natürlich schwierig. Also man kann natürlich die Totschlagantwort geben. Also klar, wir Menschen sind einfach neugierig. Ja, wir gehen dorthin, wo es geht und wollen entdecken, wollen erforschen, wollen erkunden. Aber das ist ja eine Sache, also Orte zu entdecken und zu erkunden. Aber die nächste Entscheidung ist ja dann auch dort zu bleiben.
Ja.
Und wie das heute aussieht, kann ich natürlich aus meiner eingeschränkten Perspektive so nicht sagen. Aber was Menschen natürlich vor 16.000 Jahren hier nach Mitteleuropa getrieben hat, das ist einfach die Landschaft, die wir zu dieser Zeit hier hatten, die sogenannte Mammutsteppe. Also wir wissen anhand von archäologischen Funden, von Pflanzen-DNA, dass es eine sehr, sehr fruchtbare Landschaft war mit sehr vielen essbaren Pflanzen, aber eben vor allem mit sehr, sehr vielen verschiedenen Tierarten. Also über Mammuts, Rentiere, Wildpferde, verschiedene Wildrinder, Dutzende von Vogelarten und Fischarten. Also viele meiner Kolleginnen und Kollegen sagen auch gerne mal so diese Mammutsteppe vor 16.000 Jahren. Das war sowas wie ein eiszeitliches Schlaraffenland. Also die Leute hatten hier wirklich ganz gute Lebensbedingungen. Das ist natürlich nicht vergleichbar mit klimatischen Verhältnissen, die man in verschiedenen Regionen Afrikas zu dieser Zeit hatte oder auch in Südeuropa. Aber offenbar hat es die Menschen doch gereizt, hier zu leben. Also es war kalt, es war trocken, aber dennoch war die Nahrungsversorgung hier wirklich, muss man eigentlich sagen, die meiste Zeit des Jahres sichergestellt. Und das scheint den Leuten Anreiz genug gewesen zu sein, dann auch hier zu bleiben. Und mehr kann ich dazu eigentlich gar nicht sagen, bevor es dann zu spekulativ wird.
Ja.
Aber Fakt ist, dass Menschen heute an Orten siedeln, auf dieser Welt, die jetzt nicht unbedingt unsere bevorzugten Lebensräume repräsentieren würden.
Ja, 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 und der eben tatsächlich nicht erst seit heute. Also ich meine, genau. Ja, Grönland, auch da ist ja im Moment wieder sehr gefragt und umstritten. Aber auch da leben die Leute ja nicht erst seit vorgestern und ja, der Erfindungsreichtum, aber das ist ja, glaube ich, tatsächlich auch was, wo man jetzt in deinem Forschungsbereich dann immer wieder feststellt, wie ja zu Zeiten, wo es noch keine Dampfmaschine gab, man trotzdem schon eine ganze Menge zu leisten imstande war und eben auch Anpassungsarbeit zu leisten war, wo man dann trotzdem gesagt hat, ja, Zentralheizung ist noch nicht, aber wir kommen eben trotzdem hier zurecht, wo es im Winter auch mal minus 20 Grad vielleicht hat.
Ja, also Menschen leben eigentlich immer von ihren Innovationen. Und wir sehen das ja mit diesen ganzen dramatischen klimatischen Wechseln, die wir durch die gesamte Erdgeschichte nachverfolgen können, dass Menschen sich immer wieder angepasst haben. Mhm. Also, und es war eigentlich immer ein Reagieren auf das, was die Natur ihnen an verschiedenen Herausforderungen gestellt hat. Und viele Innovationen, also das scheint quasi auch so ein Motor menschlichen Innovationsgeistes zu sein, dass wir immer wieder vor neue Herausforderungen gestellt werden, immer wieder neue Lösungen suchen müssen. Und so haben Menschen eben es eben auch immer wieder geschafft, sich an warme Zeiten anzupassen, an Kaltzeiten mit teilweise Jahresdurchschnittstemperaturen um den Gefrierpunkt oder darunter. Und ja, Menschen haben es immer wieder geschafft, Lösungen für ihre Probleme zu finden. Und das stimmt mich auch immer so ein bisschen zuversichtlich, dass nicht alles verloren ist. Dass wir auch heute, also wir tragen eigentlich alles in uns, was wir brauchen. Wir müssen nur irgendwann einfach mal diese Lösungen auch wieder aus uns herauskitzeln.
Tja, welche Lösung war es denn dann, die dich, also bist du dann auf direktem Wege von der Hochschule über diese Beschäftigung mit der Altsteinzeit hier an den Mittelrhein expediert worden oder gab es da zwischendurch noch irgendwelche weiteren Stationen?
Nee, ich bin dann tatsächlich gleich zur Magisterarbeit nach Moripur gegangen, habe dann hier auch meine Doktorarbeit geschrieben und hatte dann einfach Glück, dass ich zur rechten Zeit am rechten Ort war, als dann eine erste unbefristete Stelle hier frei wurde, auf die ich mich dann ganz klassisch beworben habe. Hab dann Glück gehabt, dass ich genommen wurde und bin hier geblieben. Aber den Entschluss, hier zu bleiben, habe ich eigentlich in dem Moment gefasst, als ich zum ersten Mal hier war. Also ich, der Ort hat es mir einfach angetan. Ich wollte hier nicht mehr weg. Und ja, habe das große Privileg, dass ich bis heute hier bleiben konnte und hier arbeiten darf.
Na, und es ist natürlich schon auch etwas schade, also wenn man die Atmosphäre hier sieht und da nochmal auch ein ganz großes Lob oder gerade aktuell kann man es eben auch unabhängig von dem Museum genießen. Seit kurzem ist hier die Gastronomie wieder am Start und da bekommt man schon eine Menge mit. So, was sind das für Räume hier? Wie toll sind die einfach historisch aufgestellt mit den Fenstern, mit der Innenmöblierung, mit so. Also ja, es ist toll. Die Gastronomie ist eben auch ganz toll und ja, man mag sich ja gar nicht vorstellen oder es ist dann traurig, wenn man weiß, dass ja nur ein paar Schritte weiter, also das hier waren ja nur die Nebengebäude, so das eigentliche Schloss existiert ja schon lange nicht mehr. Wahrscheinlich war es zu dem Zeitpunkt, wo es dann damals abgebrannt wurde, auch so gut wie nicht mehr zu retten. Aber das könnte das Ganze natürlich nochmal aufwerten, wenn es dieses Gebäude auch noch geben würde. Aber das hier ist schon faszinierend genug und ich, ja, zum Teil ist in der Umgangssprache auch immer noch von Schloss Monrepos die Rede, auch wenn das hier eben nicht das Schlossgebäude ist, sondern du weißt es sicherlich genau, was es damit auf sich hat. Ja,
ja, das Gebäude, in dem wir hier untergebracht sind, das ist auch als das Prinzessinnenpalais bekannt. Ist eigentlich eines der jüngeren Gebäude hier in diesem Gesamtkomplex. Also Monrepos ist ja die ehemalige Sommerresidenz des Fürstenhauses zu Wied seit dem 18. Jahrhundert. Und dieses Gebäude wurde so um 1900 erbaut, auch in mehreren Bauphasen. Und hat auch eine bewegte Geschichte hinter sich. Also ursprünglich mal ein Gebäude, in dem auch Jagdgemeinschaften noch zusammenkamen, in dem man auch ja Kultur betrieben hat. Also hier gab es zum Beispiel auch ja, verschiedene Räumlichkeiten, also Leseräume, Musizierzimmer, es gab eine Kegelbahn, also das war so ein Gebäude, in dem man...
Eine Bundeskegelbahn, ja, hoffentlich.
Wenn es das damals schon gab, bestimmt. Aber es ist nicht das eigentliche Schloss Morepo. Also es ist auch eines von vielen Nebengebäuden. Dann haben in späterer Zeit zwei Prinzessinnen des Fürstenhauses so quasi ihren Altersruhesitz hierher verlegt. Deswegen eben auch der Beiname Prinzessinnenpalais. Aber ganz ehrlich gesagt, so in der Geschichte bin ich auch nicht so bewandert. Also da gibt's auch
das
bestimmt
ist zu,
viele.
Zu neu für dich.
Das ist mir zu neu, definitiv. Ja, das ist nicht so ein Heimspiel für mich.
Ja, na, spielt auch gar nicht wirklich eine Rolle. Es ist eine Faszination, der man sich, wenn man hierher kommt, einfach nicht entziehen kann. Ich denke, die Frage, die ich jedem Gast im Norvid-Podcast stelle, die erste Antwort dürfte ziemlich naheliegend sein, aber vielleicht fällt dir doch auch noch eine zweite ein, denn die Frage lautet, was ist denn dein persönlicher Lieblingsort hier in Norvid und Umgebung? Und das ist ja gerade für jemanden, der hier eben nicht aufgewachsen ist, sondern hier irgendwann gelandet, man guckt ja dann ein bisschen anders. Und ich spekuliere jetzt einfach mal, dass die naheliegendste Antwort halt genau der Platz ist, an dem wir uns gerade befinden. Aber vielleicht gibt's ja noch was.
Also unspektakulär, aber richtig, ja. Also mein Lieblingsort ist tatsächlich Morepo. Das Schloss an sich natürlich, aber eben auch die ganze Umgebung, also die Wälder rund um Morepo. Also es sind so die Orte, in denen ich auch meine ganze Freizeit eigentlich verbringe. Also wenn ich nicht arbeite, dann komme ich trotzdem zum Wandern her, zum Spazieren. Also hier halte ich mich schon sehr häufig und sehr gerne auf. Jetzt überlege ich gerade, wo ich noch gerne bin. Tatsächlich am Rhein direkt. Also ich habe eine Weile in Irlich gewohnt und bin immer sehr gerne durch den Schlosspark gelaufen. Und dann immer runter an den Rhein, ans Ufer. Also das tatsächlich Rheinufer würde ich noch mitnehmen. Das ist auch so ein Ort, an dem ich mich sehr gerne aufhalte, am Wasser.
Ja,
finde ich auch sehr schön.
Ähnlich wie die alten Gönnersdorfer, die sicherlich auch da zum Spazieren und zum mit dem Netzangeln da runtergegangen sind.
Aber bestimmt.
Das mit dem Netz ist tatsächlich belegt. Also da gibt's jetzt keine Interpretation, sondern aus diesen bildlichen Darstellungen, da geht eindeutig hervor, dass die tatsächlich mit Netzen da gearbeitet haben.
Genau.
Ja, ist ja auch faszinierend, wie so vieles. Also finde ich immer, wenn man so anschaut, was für Dinge wir so als Gebrauchs- oder Wegwerfgegenstände ansehen, wo man dann halt feststellt, naja, wenn du selbst jetzt keine Stecknadel hättest und müsstest selbst eine erzeugen, so, ja, man wäre weitgehend aufgeschmissen und ja, was haben Menschen sich nicht schon alles einfallen lassen? Aber wie viel Vorarbeit gehört auch dazu, bis man mal in der Lage ist, ein Netz zu bauen, mit dem man Fische fangen kann? So, das ist ja alles andere als profan, so, wenn man jetzt nur das hat, was die Natur einem zur Verfügung stellt.
Das ist ganz richtig. Also wenn wir uns überlegen, dass den Menschen ja nur pflanzliche Fasern zur Verfügung standen, und die gibt's ja auch nicht in richtig lang.
Ja.
Also wie viele Meter an Pflanzenfasern man da zusammenknüpfen und drehen muss, bis man dann am Ende so ein fertiges Netz hat. Das ist schon nicht zu unterschätzen, wie viel Aufwand da drin steckt.
Ja. Ja,
mit unseren modernen Mitteln geht es ja inzwischen ruckzuck. Es sei denn, man guckt sich mal einen Fischer an, der noch traditionell seine Netze knüpft. Dann kriegt man so eine Ahnung davon, wie viel Arbeit darin steckt. Aber der kriegt ja schon meterlange quasi Pflanzen Schnüre und muss es irgendwie noch zusammenknüpfen. Aber wenn wir uns mal anschauen, was in dieser Mammutsteppe gewachsen ist, an Faserpflanzen, also wenn man da mal so einen Meter am Stück vielleicht zusammenkriegt, dann ist das schon eine sehr große Pflanze gewesen. Also und ja. Das.
Tja. Ja. Und ich meine, ja, alles, was irgendwie längliches Format hat, heutzutage gibt's ja Bluetooth, aber als man noch Kopfhörer mit Kabeln hatte, da weiß man ja auch, was passiert. So, ich wickel's sorgfältig auf, steck's in die Tasche, hol's wieder raus und es sind fünf Knoten drin. Und so ein präzises Netz hinzubekommen, da passieren ja wahrscheinlich auch häufig genug vergleichbare Sachen, wenn man nicht sehr genau weiß, was man da tut. Da sind wir ja ein bisschen auch beim Praktischen. Du hast es geschildert, manche dieser Handwerksdinge existieren zumindest hier und da noch. Und hier ist es ja auch so, dass es eben nicht nur was zum Anschauen und hier und da auch anfassen gibt. Auch das kann man wirklich sagen. Diese Ausstellung ist ja sehr praxisbezogen. Das ist eben nicht nur zum Anschauen, sondern da kann man mitmachen. Aber ihr macht darüber hinaus ja auch noch Dinge, wo man tatsächlich richtig intensiv mitmachen kann. Vielleicht kannst du da auch erstmal erläutern, wie ist es dazu gekommen und was ist das so typischerweise?
Wir haben hier eine ganz lange Tradition an Workshops in Moripo. Also da war Moripo tatsächlich auch mit unserem ehemaligen Institutsleiter Professor Bosinski und seiner Frau wirklich auch, so federführend. Also sie haben quasi auch so die Museumspädagogik deutschlandweit revolutioniert, indem sie eben Dinge angeboten haben zum Mitmachen, zum Anfassen, um das Ganze eben auch auszuprobieren. Und viele dieser Workshop-Formate bieten wir im Grunde heute noch an, aber eben unter anderen Fragestellungen. Aber man kann auch heute noch, also Kindergeburtstage hier feiern und wo wir zum Beispiel Feuer machen wie in der Steinzeit oder Jagdwaffen ausprobieren, wo wir Schmuck herstellen. Können auch von Schulklassen, können diese Workshops gebucht werden, um einfach mal so ein bisschen das Alltagsleben, die Technologie der Steinzeit etwas näher kennenzulernen. Aber wir haben eben auch ganz neue Workshop-Formate entwickelt, wo wir uns gezielt eben auch mit verschiedenen Verhaltensaspekten beschäftigen. Also ein Workshop zum Thema Neugier beispielsweise, ein Workshop zum Thema Kooperation, ein Workshop, in dem wir uns mit Identitäten beschäftigen, um eben auch so diese Ausstellungsinhalte nochmal ins Hier und Jetzt zu transportieren. Und darüber hinaus haben wir viele Formate, die draußen stattfinden. Das bietet sich ja hier auch an. Also wir sind ja hier direkt in Waldrandlage und machen dementsprechend eben auch viele Workshops, in denen wir versuchen, so altes Wissen über die Umwelt, über die Pflanzen wieder zum Leben zu erwecken, zu manifestieren. Also beispielsweise Wildpflanzenwanderungen. Wir haben eine Pilzexkursion, die wir anbieten. Darüber hinaus haben wir ein Format, das heißt Wild und Schmutzig, unser Steinzeit-Barbecue, wo wir dann mit einfachsten Mitteln das herrlichste Essen zaubern, mit selbst gesammelten Pflanzen und auf Steinen garen, in Glut und in Kohle garen, um ja eben, wie gesagt, altes Wissen quasi neu aufzusetzen und einfach auch mal die Geschmäcker ohne oder fernab unserer modernen übergewürzten Küche dann nochmal neu zu entdecken.
Ja, und sicherlich auch eine gewisse Faszination dieses urtümlichen, jeder wird das irgendwo schon mal erlebt haben, wobei ich mich da schon manchmal frage, inwiefern das jetzt bei der aktuell aufwachsenden Generation tatsächlich noch eine Rolle spielt, aber tja, wenn man mal einen Abend lang an so einem Feuerchen gesessen hat, da braucht's dann eigentlich nicht viel mehr und ich finde das immer wieder faszinierend, wie sehr man sich da dann irgendwie heimisch fühlt, also wie sich das einfach richtig anfühlt und manchmal, ja, ist es, glaube ich, schon erlaubt, sich die Frage zu stellen, wie weit von artgerechter Haltung sind wir da alle entfernt in dem? Und klar möchte man vieles nicht missen an Bequemlichkeiten und so weiter. Aber ja, dass es uns durchaus auch zu schaffen macht, ist, glaube ich, auch keine Frage. Denn ja, so eine Gesellschaft, wie du sie hier zum Teil geschildert hast, über die wir im Grunde ja nur rudimentär Bescheid wissen, aber dass die dazu angetan ist, einen mehr aufzunehmen oder sich angenommen zu fühlen. Und das ist was ich jetzt hier in dem kurzen Durchlauf auch schon mitbekommen habe. Also wir haben ja gerade im Moment auch so eine Tendenz, die wieder sehr stark dahin geht, so das Recht des Stärkeren und wer den besten Deal macht, der ist der Tollste und so. Und was ich hier der Ausstellung entnommen habe beim Drüberfliegen, ist, dass eigentlich das kooperative Verhalten des Menschen wesentlich dazu beiträgt, dass er so erfolgreich geworden ist, wie er heute ist. Und dass das halt eigentlich nicht darauf ausgelegt ist, die anderen übers Ohr zu hauen, sondern sich tatsächlich zu unterstützen. Und da sind ja auch faszinierende Beispiele hier zu sehen.
Also das ist tatsächlich so, dass das kooperative Verhalten sehr viel länger schon in uns angelegt ist als all das andere, was dann später kommt. Mag natürlich auch damit zu tun haben, dass es gewisse Zeiten auf diesem Planeten gab, in denen Menschen darauf angewiesen waren, zusammenzuhalten und auch schnell gemerkt haben, dass sie nicht überleben können, wenn sie sich gegenseitig die Köpfe einschlagen. Und interessanterweise, gerade aus der Zeit der Neandertaler, gibt es einige sehr eindrucksvolle Beispiele, die zeigen, wie Menschen miteinander umgegangen sind, wie Fürsorge und Mitgefühl entstanden sind. Also Skelette, die Spuren schwerster Verletzungen, Knochenbrüche, abgerissene Gliedmaßen aufweisen, Schädelfrakturen, die schon vor 50.000 Jahren ausgeheilt sind. Also wo wir ganz klare Belege dafür haben, dass es Menschen gab, die sich um die Kranken, die Verletzten, die Alten in ihren Gruppen gekümmert haben. Und daraus eben sowas, vielleicht so was wie eine grundlegende Lebensversicherung entstanden ist. Und das ist eigentlich das Verhalten, was uns auszeichnet bis heute. Ja, das ist immer so dieser plakative Satz, dass wir gemeinsam mehr erreichen können als alleine. Aber so ist es. Also wenn wir in die Menschheitsgeschichte schauen, sehen wir so viele Beispiele dafür. Und alles, was wir heute kennen, so diese Form von kriegerischen Auseinandersetzungen, Macht, Machtmissbrauch, also wenn wir uns das wirklich aus rein archäologischem Blickwinkel anschauen, dann sehen wir tatsächlich, das ist ein sehr, sehr junges Phänomen in der Menschheitsgeschichte. Also irgendwo so zwischen 9000 und 8000 Jahren sehen wir die ersten Belege für diese größeren kriegerischen Auseinandersetzungen. Also etwas, was vorher überhaupt keine Rolle gespielt hat. Zumindest sofern wir das archäologisch betrachten können. Und das sollte uns schon zu denken geben und uns auch nochmal mit der Frage konfrontieren. Also warum passiert es? Was sind die Auslöser dafür? Was hat uns letztendlich in diese, ja, so in diese Zwickmühle gebracht, in der wir uns heute befinden und seit 9000 Jahren auch keinen Ausweg mehr gefunden haben?
Tja, das führt aber, befürchte ich, zu weit, als dass wir in der Lage wären, es im Rahmen dieses Gespräches eine ernsthafte Lösung dafür zu finden, außer eben der schon angesprochenen, die Kooperation vielleicht etwas ernster zu nehmen und mehr darauf zu setzen als auf den Konflikt. Es bringt uns am Ende in aller Regel deutlich weiter.
Also man muss nur mal in die Geschichte schauen, um zu sehen, dass es Krieg, dass Gewalt nie irgendetwas Positives hervorgebracht haben. Also es endet ja immer in Elend, in Traurigkeit und in Zerstörung. Und ja, aber offenbar reicht uns der Blick in die Geschichtsbücher nicht, um zu verstehen, dass das nicht der Weg sein kann, den wir dauerhaft einschlagen können auf diesem Planeten. Und da brauchen wir irgendwann eine Lösung.
Wir haben eine Sache noch nicht angesprochen. Neben den Workshops gibt's hier ja auch regelmäßig Vorträge. Vielleicht magst du da noch ein paar Worte zu sagen.
Vielleicht spreche ich gerade über unser aktuelles Programm, weil es thematisch jetzt sofort anknüpft. Unser aktuelles Museumsprogramm beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit Gewalt. Und dazu haben wir einige hochkarätige Vorträge jetzt zwischen Februar und April. Beispielsweise haben wir den Chefkonservator von Ötzi zu einem Vortrag herbringen können, der uns ganz neue Einblicke in die neuere Forschung zu Ötzi gibt, also auch zu den Todesumständen und auch nochmal ganz neu die Frage aufwirft, warum Ötzi sterben musste. Dann gibt's einen Vortrag zum ältesten Schlachtfeld in Europa, Tollensetal, auch ganz spannend in der Bronzezeit. Dann haben wir eine weitere Veranstaltung mit einer Rechtsmedizinerin aus Düsseldorf, die uns erzählt aus ihrer Arbeit im Umgang mit Menschen, die selbst Opfer von Gewalt geworden sind. Und ja, wir haben viele spannende Vorträge zu diesem Thema. Wir haben eine Krimi-Lesung, die wir jetzt in den nächsten Monaten anbieten. Und in diesen Vorträgen versuchen wir eben auch ganz interdisziplinär zu arbeiten, dass wir zum einen eben auch verschiedene Zeiten betrachten. Also wir werden immer ein bisschen was über unsere Forschung natürlich erzählen, aber es sind ja immer Themen, die sich eigentlich durch die gesamte Menschheitsgeschichte ziehen. Deswegen ist es uns wichtig, dass wir auch aus unterschiedlichen Zeiten die Themen beleuchten, dass wir unterschiedliche Fachrichtungen haben, um eben nicht nur den Fokus auf die Archäologie zu legen, sondern eben auch um alles andere, was damit zu tun hat.
Ja. Und ich selbst kann es nur von einer Veranstaltung her beurteilen, aber die war wirklich faszinierend. Und auch das, es gibt ja hier verschiedene Räumlichkeiten. Ich habe es erlebt hier im Gastronomiebereich, der sehr ansprechend ist. Ich gehe davon aus, dass es zum Teil auch unten in dem Vortragsraum stattfindet, der auch architektonisch betrachtet ganz bestimmt ein Highlight hier über die Region hinaus auch ist. Also wenn man da reinkommt, ich will jetzt nicht mehr verraten, aber muss man mal gesehen haben.
Kann ich bestätigen.
Tja, ich glaube, damit haben wir hier einen ganz schönen Überblick gegeben. Da der Podcast ja länger zu hören sein wird, vielleicht sagst du auch nochmal, das war jetzt das Programm für das Frühjahr 2025. Das wird sich aber ändern. Das wird entsprechend fortgesetzt und auch die Workshops, die es gibt. Und es gibt, kommt es auch weiterhin vor, dass es hier mal irgendeine Art von Sonderausstellungen gibt oder ist die Ausstellung tendenziell eher dauerhaft?
Und das ist der kleine Nachteil, den wir hier haben, dass wir unser räumliches Potenzial vollends ausgeschöpft haben mit unserer Dauerausstellung, menschliches Verstehen. Das heißt also, um es kurz zu fassen, wir haben leider keinen Raum für Sonderausstellungen.
Ja. Aber die vorhanden ist, ist absolut sehenswert und ich bin mir relativ sicher, wenn es schon eine Zeit lang her ist, seitdem man sie gesehen hat, lohnt es sich durchaus mal wieder herzukommen. Aber wo finden sich dann jeweils aktuelle Informationen, wenn ich wissen möchte, wann und wo hier was stattfindet, dann schaue ich auf welcher Webseite.
Also wenn Sie Moripo, wir haben eine eigene Website, die Sie finden können, wenn Sie einfach Moripo Forschungszentrum eingeben, kommen Sie automatisch zu unserer Website, dann sind wir auf Facebook beispielsweise zu finden und auf Instagram unter Paleo Moripo und da finden Sie immer alle neuen Informationen zu unseren aktuellen Programmen, zu unseren Veranstaltungen und ansonsten können Sie auch gerne hier bei uns im Besucherservice anrufen und wir beraten Sie gerne und geben Ihnen Auskunft über das anstehende Programm.
Tja, dann endet an dieser Stelle mein montäglicher Besuch in einem Museum, sehr ungewöhnlich und das ist auch der Grund, warum es hier so schön ruhig und leise war, hier in der Gastronomie, die heute auch geschlossen hat. Aus wunderschöner Atmosphäre mit einem, also allein der Leuchter, der hier im Eingangsbereich hängt, lohnt eigentlich schon einen Besuch. Frank, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich bedanke mich auch wieder bei Peter Dümmler, der dafür sorgen wird, dass die Aufnahme, die wir hier gemacht haben, nachher wieder so toll klingt, wie das immer klingt. Die Empfehlung an jeden, der irgendetwas im Bereich Tonbearbeitung, Tonaufzeichnung hier in Neuwied zu tun hat. Peter Dümmler, Merlin Sound in Heddesdorf ist die Adresse und nett ist er auch, sonst würde er ja nicht schon 73 Episoden von Jeder ein Fersch so toll abgemischt haben. Haben wir was vergessen, Frank?
Ich denke, wir haben einen ganz guten Überblick gegeben über das, was wir hier machen.
Ja.
Und ja, vielen Dank, Rainer, für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ja, mir auch. Ich bin mir sicher, es wird nicht allzu lange dauern, bis ich das nächste Mal hier sein werde. Entweder um hier wieder leckeren Kaffee zu trinken und B, um mir dann tatsächlich die Ausstellung nochmal ganz in Ruhe anzuschauen. Führungen gibt's auch hin und wieder, gell?
Führungen, also wir bieten auch regelmäßig in unserem Programm öffentliche Führungen an, aber unsere Basisführungen, Themenführungen sind auch jederzeit individuell buchbar.
Ja, ab wie viele Leute braucht man dafür?
Also ich kann sagen, also maximal 15 Leute, dann ist man in einem guten Rahmen, aber wir führen auch einzeln. Also wenn Sie alleine herkommen möchten, dann kriegen Sie natürlich auch eine Führung. Ist dann ein bisschen teurer
ja.
Als in der Gruppe.
Okay. Ja, lohnt sich bestimmt auch, denn ja, man merkt gleich, wenn man die Sachen anschaut, wenn man einigermaßen neugierig ist, dann möchte man gleich noch ein bisschen mehr wissen und die Kompetenz ist hier auf jeden Fall gegeben. Vielen Dank, das war's in der 73. Episode von Jeder ein Fersch und tschö, Sörte Klaasens, Rainer.
Auf Wiedersehen.
Wir kennen eine Erde. Bei uns ist keiner der Letzte, bei uns ist keiner der Erste. Auch der Schönste oder der Fetzte, bei uns ist jeder der Erste.